Danke, Herr, für dieses Mal, dass wir uns erinnern können, was du für uns getan hast. Dass wir uns vor Augen führen können, was du getan hast. Und dass wir frei sind. Frei sind von der Sünde. Frei gemacht von jeder Macht des Todes. Auch wenn wir auf dieser Welt leben. Du bist unser Herr. Amen. Guten Morgen. Ja, wenigstens Monika ist da. Ja, wie findet ihr diese Brille? Der Mantel hat sie mir zum Geburtstag versprochen. Ich weiß nicht, ob man da unten die Gleitsichtoption reinbringen kann. Scheint mir zu spitz zu sein. Wenn die Herzchen so groß wären. Na, wollen wir mal gucken, was sich machen lässt. Ich kann es euch aber nicht versprechen, dass ich damit hier vorne stehe. Ja, die Brille des Herzens habe ich es mal genannt. Ich möchte mal beginnen mit Epheser 1, Vers 15 bis 23. Wir wollen uns mal den Text ein bisschen angucken. Epheser 1, Vers 15 bis 23. Ja. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Ephesus: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Also wir sehen so hier, es ist ein Gebet von Paulus. Was Paulus hier sagt, er betet es für die Gemeinde. So, dann weiter. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, dann machen wir mal den Satz zu Ende, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, das reicht eigentlich. Gehen wir einmal zurück wieder, bitte. Wir sehen also, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Offensichtlich hat unser Herz eine Fähigkeit zu gucken, zu sehen. Sicherlich nicht tatsächlich. Wir alle wissen, wir gucken mit den Augen. Selbstverständlich. Unsere Sicht funktioniert hier. Da ist nichts zum Gucken. Trotzdem wissen wir alle, und die Bibel spricht hier davon, dass das, was wir im Herzen haben, einen Einfluss darauf hat, wie wir Dinge wahrnehmen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Heißt ja im Umkehrschluss, der Brief geht ja an Christen, dass Christen auch Herzen haben können, die nicht erleuchtet sind. Sonst braucht man dafür nicht beten. Also es gibt einen Zustand für uns als Christen, wo wir keine erleuchteten Augen haben und nicht wissen, was richtig ist, was gut ist, wo der Herr uns langführen will, wo wir besagte Brille brauchen. Und Paulus schreibt hier: Er erleuchte die Augen eures Herzens. Unsere Augen können also erleuchtet werden und wir können offensichtlich dafür beten. Sicher für uns selbst, aber auch für andere. Paulus sagt, ich bete dafür, ihr Gemeinde in Ephesus, ihr Christen in Ephesus, dass ihr erleuchtete Augen habt, damit ihr wisst, damit euch wirklich vor Augen steht, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Dass wir wissen, dass wir erlöst sind, dass wir wissen können, dass wir diese Sicht haben, was Christus eigentlich für uns gemacht hat. Dass wir nicht eine Sicht haben von uns, dass wir frustriert sind, dass wir nicht wissen, wo es lang geht, sondern dass wir Augen haben, mit denen wir das Richtige sehen. Dass wir wirklich eine Brille haben, die muss jetzt nicht ganz so aussehen wie diese hier, aber dass wir etwas haben, was unseren Blick, unsere Art zu gucken, korrigiert. Wenn ich meine Brille abnehme, und versuchen würde, draußen Auto zu fahren, dann Gnade dir. Kann ich nur sagen. Oder mir, ja, je nachdem, wenn es eine Wand war, ja. Wenn ich meine Brille aufhabe, dann klappt das sehr gut. Dann sehe ich alles. Manchmal geht es uns als Christen so, dass wir Augen haben, die nicht klar sehen. Lass uns mal weitermachen, Epheser 5, Vers 15 bis 20. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Einmal wieder zurück. Danke. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Wir haben also die Möglichkeit zuzusehen, zu beurteilen, uns anzugucken, wie wir wandeln. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Wisst ihr, ich mache das manchmal so, dass ich mich frage, wenn ich Dinge tue oder Dinge, ja, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Mal ganz gedanklich, so gucken, wenn du jetzt hier stehst und sauer bist oder jetzt am liebsten jemanden als heimzahlen willst, diese Gefühle kennt ihr nicht, ne? Die kenne ich, kenne nur ich. Oder du frustriert irgendwo sitzt, irgendwas ist daneben gegangen, du bist tief traurig. Denkst, so kann es nicht weitergehen. Dann seh mal zu, wie wandle ich jetzt? Wie würde Jesus jetzt in dieser Situation reagieren? Was wäre das Richtige? Was wäre das Richtige, gerade in dieser Situation zu tun? Und ich sag dir, wenn man die Brille aufsetzt, sozusagen, dann siehst du manchmal Dinge ganz anders und du musst dir eingestehen, also irgendwie mit dem Heimzahlen oder was der mir angetan hat oder mit dem jetzt 3 Tage unter der Bette geblieben, weil ich so frustriert bin. Ich glaube, Jesus hätte das jetzt gar nicht gemacht, ne? Stimmt er mir zu, ne? Er hätte es gar nicht so gemacht. Und wenn ich dann ehrlich zu mir bin, dann muss ich sagen, ja, eigentlich sollte ich es wahrscheinlich auch nicht so machen. Versteht ihr? Oftmals, das, was wir tun, ist das Ergebnis, dass wir uns falsch angucken, dass wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen, dass wir nicht zusehen, als weise zu wandeln, wie es ja hier steht. Seht zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wir sollen klug sein in dem, was wir wollen. Und alleine, dass wir als Maßstab das Wort Gottes haben, gibt uns die Möglichkeit, wirklich unsere Brille fürs Herz aufzusetzen und ein Korrektiv zu haben. Indem wir uns fragen, was würde Jesus, was würde man eigentlich, wenn man richtig handeln würde, an der Stelle tun? Und wenn ich dann merke, das passt jetzt nicht, was ich da eigentlich vorhabe. Das ist nur meine Emotion. Das ist nur mein Zorn, meine Traurigkeit, mein weiß nicht was. Dann muss ich ganz ehrlich zu mir sein und sage, ich lasse das jetzt. Ich handle anders, weil ich will weise sein und nicht unweise. Dann heißt es Vers 16. Ganz wichtig, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja, Hat sich nicht viel geändert seit damals, ne? Oftmals, wir empfinden die Tage plötzlich, sind böse. Klar, wenn wir jetzt gerade im Jet sitzen und in den Urlaub in den Süden fliegen, dann haben wir nicht das Gefühl, dass die Tage böse sind. Aber oftmals ist es ja ein ganz anderes Gefühl. Da heißt es, kauft die rechte Zeit aus. Die Zeit, die du hast, das ist die rechte Zeit, die du hast. Handle weise. Dich 3 Tage unter die Bettdecke zurückzuziehen, weil irgendwie der Frust so groß ist, raubt dir 3 Tage deines Lebens. Nicht besonders klug. Du kannst so viele gute Sachen tun. Darum seid nicht töricht, heißt es dann. Seid nicht, ja, töricht ist ein altdeutsches Wort. Seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Da ist dein Korrektiv. Was ist der Wille Gottes? Schaust du durch die richtige Brille. Was ist der Wille Gottes? Verstehe, was der Wille des Herrn ist. Und dann kommt ein Satz, der uns auch zeigt, eine Form der falschen Brille sozusagen oder der falschen Sicht. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Also mit anderen Worten, besauft euch nicht. Nehmt keine Drogen, weil der Frust zu groß ist. Ja, spricht die Bibel ganz deutlich. Heißt nicht, dass du kein Gläschen Wein mehr trinken sollst, aber besaufen ist nicht. So, eins weiter. Entschuldigung, ich habe den Satz verloren. Kannst du einmal zurück? So, ja. Sondern werdet voller Geist. Weiter jetzt. Danke dir. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also was hier stattfindet, ist eine richtige Handlungsanweisung für dich. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Ja, also ich muss dir ehrlich zugeben, also wenn ich mit Christiane zusammen bin, wir stehen jetzt nicht in der Küche und singen uns was vor. Nee. Komm, vielleicht noch, vielleicht ist das eine andere Stufe von, nein, geistlichem Wachstum. Aber was auf jeden Fall geschieht, überlege, sehe zu, wie du redest. In geistlichen Liedern, sei dankbar, spielt dem Herrn. Und hier heißt es ja, mit eurem Herzen. Was spielt in deinem Herzen? Wer legt da gerade die Platte auf? Welchen Discjockey hast du da gerade im Herzen? Singst du dem Herrn Lob oder verklagst du ihn? Beschwerst du dich über all die Umstände, weil die so aussichtslos sind? Die Schrift sagt dir, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt nicht, sag Gott Dank dafür, dass du jetzt krank bist, aber es heißt, sage Gott Dank dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist und dass er den Ausweg hat. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, wenn ich unter Druck bin, wenn, oder du unter Druck bist, wenn du am Boden liegst sozusagen, dann kannst du dein Leben sozusagen innerlich verfluchen oder du kannst dankbar sein. Du kannst sagen, Herr, trotzdem, du bist der Herr über alles und du kannst ihm in geistlichen Liedern reden und den Herrn in deinem Herzen singen und spielen. Und ich sage dir, zumindest fühlst du dich schon mal besser dann. Und du hast die Grundlage geschaffen dafür, dass du glaubst. Du hast die Grundlage dafür geschaffen, dass in deinem Herzen Glauben entsteht. Seht zu, wie ihr wandelt. Seht zu heißt, mach dir bewusst, was du da gerade tust. Ganz wichtig. Selbstreflexion würde man sowas vielleicht mal weltlich nennen. Ne? Reflektiere mal, was du da eigentlich tust. Und es bringt eine ganze Menge. Reflektiere es, ja, durch das Wort Gottes. Erste Mose 13, Vers 14 bis 17. Der Vers darf nicht fehlen. Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Wir sehen hier, wie Gott zu Abraham, der später Abraham heißt, kommt oder spricht und es gibt ihnen eine Anweisung. Und ich glaube, es ist eine Anweisung, die wir in unserem Leben auch brauchen. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist. Wenn ihr euch gerade erinnert an den Epheserbrief, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Das sind die Augen des Herzens. Und die Augen des Herzens können sehr unterschiedlich gucken. Der Herr sprach zu Abraham: Erheb doch deine Augen. Ja, glaubst du wirklich, Abraham war blind und er hat es nicht gesehen, wo er gerade war? Der wusste, was das ist, aber er sagte zu ihm: Erheb deine Augen, schau mal. Guck doch mal, wie es sein soll. Wie meine Verheißung ist für dich, für dein Leben. Schau mal, von dem Ort, wo du bist, wo du gerade bist. Nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und dein Nachkommen für ewig. So, Abraham bekam ein Wort von Gott. Schaue auf. Erheb doch deine Augen, heißt, vorher hat das ja nicht gemacht, offensichtlich. Du kannst in deinem christlichen Leben da sitzen und zu Boden gucken und nicht sehen, was morgen kommen soll. Und du kannst deine Augen erheben und du siehst, was Gott vorhat. Und wir wissen, Abraham glaubte Gott. Und ja, er bekam die Verheißung. Er wird dann aufgefordert in Vers 17: Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach. Denn dir will ich es geben. Weißt du, oftmals spricht Gott zu uns. Er sagt dir nicht, durchwandere das Land, aber er sagt dir, er gibt dir die Verheißung, er malt etwas vor deinen Augen. Und er sagt dir dann, bete dafür, bereite dich vor, erheb deine Augen, lies mein Wort, nimm dir Zeiten des Gebets. Oder wenn es spezielle Dinge sind, für die ich berufen hat, beispielsweise wenn es im musikalischen Bereich ist, dann wäre es jetzt nicht ganz falsch, anzufangen, ein Instrument zu lernen. Ne? Oder singen oder was auch immer. Oder wenn es eine andere Geschichte ist, wo Gott dir eine Sicht für gibt, dann ist es gefragt, dass du die Dinge tust. Abraham bekam hier den Auftrag: Mache dich auf, durchwandere das Land nach seiner Breite und seiner Länge. Das heißt, Zelt zusammenpacken, einmal die Länge, einmal die Breite marschieren. Wäre es nicht bequemer zu sagen, also wenn Gott will, dass es so kommt, dann kann ich doch in meinem Zelt hier sitzen. So kommen ja so und so wieder her. Und Gott macht das dann alles für mein Leben. So denken viele Christen. Es ist an dir, dein Land zu durchwandern, der Breite und der Länge nach. Du musst losgehen, du musst deine Augen aufheben und ja, aktiv werden. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, verwildert ein Volk. Oder auch die kleinste Einheit eines Volkes, nämlich du, eine Person. Wenn du nicht weißt, was Gott mit dir vorhat, dann ist es dir auch nicht wichtig, in die Zukunft zu gucken und dein Leben aufzubauen. Das heißt, man verwildert innerlich. Man ist nicht diszipliniert. Wenn du ein Ziel hast, nehmen wir mal an, im Sport. Du treibst Leistungssport und du willst gerne gewinnen. Und du willst unbedingt gewinnen. Dann wird es doch so sein, dass du diszipliniert bist in deinem Essen, in deinem Schlafen, in deinem allem, was so drumherum gehört, in deinem Trainieren. Und wer schon jemals trainiert hat, der weiß, wenn du Sport machst und trainierst, das tut weh. Die Muskeln, es ist nicht einfach so, du läufst da so ein bisschen und dann, wenn es ein bisschen weh tut, dann hältst du mal an, dann reicht ja. Das funktioniert so nicht. Wenn du läufst, es tut richtig weh. Und ab und zu fragst du dich, ja, was mache ich hier? Die Lunge pfeift, die Beine tun weh. Also ist schon eine Weile her bei mir, muss ich zugeben. Also wenn ich das jetzt so, nicht, dass wir jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich jetzt täglich Leistungssport betreibe. Ja, aber so ist es. Dir tut alles weh und du machst es trotzdem. Trotzdem, um Erster zu sein. Wenn Offenbarung da ist, dann läufst du, auch wenn dir die Beine wehtun. Da läufst du, auch wenn wirklich du, ja, dein Körper schreit, lass mich ausruhen. Und mal ganz ehrlich, ist es schlimm, dass er schreit? Nee, ist es nicht. Wir müssen nur die richtige Brille haben. Die Brille der Vision, dass uns Gott irgendwo hinbringen will. Vision heißt, das zu tun, was Gott dir sagt. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus, mein Apostel Paulus, dass die, welche in der Rennbahn laufen, jetzt haben wir die Sportler, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe so nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Also wir sehen hier, Paulus sagt, ich bin diszipliniert, so wie ein Sportler. Ich renne so wie die in der Rennbahn laufen. Und dass nur einer einen Preis empfängt, weißt du, das ist ein Bild. Das heißt nicht, dass nur einer einen Preis empfängt und wenn du nicht der Erste bist, kriegst du gar nichts mehr. Aber es ist eben auch nicht so, dass da am Ziel jemand steht und sagt, ja, dabei sein ist alles. Nein, es gibt einen Siegespreis. Und Gott möchte, dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Die Brille unseres Herzens muss das Wort Gottes sein, muss das, was Gott über uns sagt, sein. Wisst ihr, und viele sehen keine Vision, sehen nicht das, was Gott mit ihnen vorhat, weil sie warten. Ich ringe jetzt ein bisschen mit Worten, weil wir das verstehen müssen. Sagen wir mal, wenn du verheiratet bist oder wärst, brauchst du eine Vision für deine Ehe? Fangfrage. Keiner antwortet, ihr seid schlau. Ich brauche eine Vision für unsere Ehe. Versteht ihr den Unterschied? Vision für dich, Vision für uns. Wenn du in deiner Gemeinde bist, Gemeinde ist was anderes als Ehe, ich weiß, ich will es nur verdeutlichen. Wenn wir eine Vision brauchen, wir brauchen eine Vision, die gemeinsam ist. Das heißt, wenn du deine Vision findest in deinem Leben, Gott wird dich irgendwo hinstellen, irgendeine Gemeinde, wo du genau passt. Aber du wirst eine Vision haben müssen, für Gott zu arbeiten, in dem Umfeld, wo du gerade bist. Gottes Wort oder Gottes Anweisungen sind die Brille, durch die wir gucken müssen. Vision heißt, Teil des Ganzen zu sein, diese Welt zu evangelisieren zuallererst mal. Teil des Ganzen zu sein, in dieser Welt Reich Gottes aufzubauen. Und ich glaube, wir Europäer, wir mögen es immer ganz sehr persönlich, sehr, ja, wir verstehen es oftmals nicht, dass wie Gott baut. Sehr, ja, als wir jetzt in Afrika waren, da findest du Menschen, die, von denen du siehst, dass Gott sie begabt hat. Und du siehst, wie Menschen sich eins machen mit ihrer Vision. Wir mögen es immer alles sehr auf uns bezogen. Und deshalb haben wir ein Problem in Deutschland oftmals. Reich Gottes zu bauen. Da siehst du Tausende, die zum Glauben kommen. Tausende, die, ja, vorwärts gehen und das Reich Gottes wirklich in ganz großer Weise vorwärts bringen. Vision ist nicht immer individuell. Wenn Gott dir eine Vision für dein Leben gibt, sozusagen, mach eine Gemeinde auf, du bist berufen dazu, ja bitte, preis den Herrn. Aber wenn du sie nicht hast, wirst du eine Vision finden müssen, die nicht nur individuell ist für dich, oder deine individuelle Vision wird irgendwo hineinpassen in die Gemeinde, wo du gerade bist. Und du wirst da mitarbeiten. Es ist wichtig, wenn wir das nicht lernen, eine Vision, an einer Vision mitzulaufen, die andere auch haben, dann werden auch niemand mit unserer Vision mitlaufen. So, Vision heißt für dein Leben, heißt auch, dass du dich verstehst, dass du ein Teil des Ganzen bist, ein Teil dessen bist, deine Gemeinde zu segnen. Wir brauchen eine Brille fürs Herz, um das Richtige zu sehen. Römer 10, Vers, wo sind wir denn jetzt? 5 bis 13, mach mal. Den machen wir noch mal weiter. Ja, das, wenn man die Verse nicht mit ausgedruckt hat. Also die Weisheit von Gott sagt, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Denn das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Weiter. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder Errettung. Kannst du beides übersetzen. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Da hast du wieder das Herz. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit anderen Worten, wenn du das Richtige im Herzen hast, wenn du Glauben hast im Herzen, dann kannst du aussprechen, was du im Herzen hast. Dein Herz hat einen guten Boden, dein Herz hat Glauben und du kannst bekennen zur Errettung. Du brauchst das Wort Gottes reichlich in deinem Herzen. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das Wort des Glaubens, das wir predigen, heißt das hier. Das Wort ist dir nahe, ganz nahe. Und wo? In deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, wie kommst du denn da wohl rein? In deinen Mund und in dein Herz. Lies das Wort Gottes, sprich es. Lerne es auswendig. Lass es zu dir sprechen. Nimm dir mal eine Zeit und lies mal fortwährend sogar eine Stelle. Also ich sage euch so, mal Apostelgeschichte zu lesen, habe ich gerade gestern gemacht. So 2, 3, 4 Kapitel und mal zu sehen, was lief da eigentlich ab. Boah, ey. Das ist echt spannend. Macht manchmal mehr, ist wirklich was anderes, als wenn du hier mal gerade so, hier habe ich das Wort Gottes, brauche ich nicht mal die Bibel aufschlagen, die suchen alles sogar raus für mich. Ganz famos. Aber das ist ja ist auch gut und richtig, aber du bekommst das nicht so in dein Herz. Nimm das Wort in dein Herz hinein, damit du lernst, das Rechte zu tun. Ups. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Kannst du am Anfang? Ja. Ach so, nee, ich dachte, ich bin zu Ende. Entschuldigung, mein Fehler. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. So, Werkgerechtigkeit. Ja, sträubt sich ja bei manchen Freikirchler schon die Haare, wo wir doch alle aus Gnade gerechtfertigt sind. Und das ist natürlich wahr. So, sind wir jetzt wieder, kann ich jetzt den Anfang haben nochmal? Was nützt es, schreibt hier Paulus, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Und dann sagt er, und er sagt jetzt ja nicht mal, dass wir das tun sollen, wenn aber ein Bruder, eine Schwester dürftig gekleidet ist und wir ihm das zu, dann ihn verweigern, das für den Leib Notwendige zu geben, was wir natürlich tun sollen. Ja. Er sagt nur, Glaube ohne Werke ist so, wie in diesem Bild, wenn jemand kommt, hat Hunger, ist dürftig gekleidet und wir sagen ihm, ja, geh mal hin und mach mal. Was nützt das? Es nützt gar nichts. So, weiter geht's. Eins weiter. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du kannst also das, wenn du Glauben in deinem Herzen hast, dann kannst du zum einen das Richtige sehen, du kannst die Brille des Herzens aufsetzen, indem du sagst, ich wandle als Weiser und nicht als Unweiser. Ich weiß, was der Wille Gottes ist. Ich überlege mir, was Gott wirklich tun würde in dieser Situation. Und dann heißt es, wenn du das glaubst und das weißt, dann, ganz wichtig, soll dein Glaube Werke haben. Wenn du glaubst, dass Gott sein Reich auf dieser Erde hier errichten will mit seiner Gemeinde, was ist dann ein naheliegender Entschluss? Mitzuarbeiten, ne? An dem, was Gott tut. Wenn ich glaube, dass Gott Menschen erretten will und dass Gott hier Gemeinde baut auf dieser Erde, dann will ich Menschen zum Glauben führen und zu Jüngern machen. Unser Glaube soll sich zeigen in dem, wie wir handeln. Ja, natürlich auch in der Form, wie wir mit Menschen umgehen, in unserem Charakter und so weiter. Für die ganze Frucht des Geistes, ja, auf jeden Fall auch. Aber hier ist offensichtlich auch gemeint, dass wenn du glaubst, sollst du auch entsprechend handeln. Alleine Glauben reicht nicht. Hier wird sogar gesagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und sie zittern. Ist nicht hilfreich für die Dämonen. Warum? Weil sie ja nicht den Willen Gottes tun. Weiter, bitte. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Und dann kommt Abraham, wie er Isaak auf den Opferaltar legte. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Also wenn du glaubst, dann ist es so, dass dein Glaube Werke braucht. Bedeutet, lass deinen Glauben raus aus dir. Tue das, was du glaubst. Entscheide dich. Sehe zu, dass du weise handelst. Sehe zu, dass du richtig siehst, dass du deine Umgebung, dass du deine Umstände wahrnimmst als jemand, der durch die Brille des Wortes Gottes guckt. Der sich fragt, was würde Jesus gerade jetzt in dieser Situation eigentlich tun? Weißt du, wir könnten niemals lernen, mutig und geduldig und charakterlich verändert zu werden, wenn es nur immer alles gut läuft in unserer Welt. Wenn wir nur immer Freude hätten. All die Probleme, die du siehst, sind nur ein Teil an dir, dass du dich änderst. Setze die richtige Brille auf und lege Eigennutz und Ruhmsucht und all das ab und entscheide dich, wirklich deine Sichten, das, was du siehst, durch die Brille des Herzens zu korrigieren. Wir brauchen alle von Zeit zu Zeit eine Korrektionsbrille, damit wir richtig sehen. Und unsere Gefühle, unsere Gedanken, das, was uns so umtreibt oder das auch, was uns andere Leute sagen, ist ja nicht immer wahr, ist ja nicht immer hilfreich. Und so müssen wir diese hübsche Brille, sehen wir bestimmt noch mal zum Abschluss, aufsetzen. Und ich hoffe, dass ihr euch erinnert an die Brille des Herzens. Wenn das nächste Problem kommt, und das sage ich euch voraus, das kommt, das nächste Gefühl, was so schlecht ist, wo man euch eingraben will, wo man nicht mehr weitermachen will, vielleicht mancher sogar darüber nachdenkt, sich umzubringen, dann frag dich einfach, Mensch, was hat Jesus gesagt? Was will er von mir? Setz die richtige Brille auf und du siehst schon mal ganz anders. Er hat dich lieb, er hat dich gemacht, er hat dich gesetzt. Und wenn du anfängst zu sehen, was Gott mit deinem Leben vorhat, erstmal auch so grundsätzlich, dann siehst du auch, was er morgen mit dir tun will. Und du bekommst einen Eindruck, Mensch, Gott ist gut. Er verdammt mich gar nicht. Er will mich nicht verprügeln, sondern er will mich hochbringen. Dann siehst du, was er wirklich mit dir vorhat. Und dann tue es doch einfach. Tue es doch einfach, wie jene Sportler, die aufstehen und trainieren, auch wenn die Knochen wehtun. Tu es doch einfach und sag, ich will das Ziel erreichen. Will nicht auf halber Strecke stehen bleiben, wenn die anderen weiterrennen. Und du wirst merken, wie Gott sich dazu stellt. Gottes Wege zu folgen, ist ja nicht besonders schlimm, sondern es macht Spaß und es ist gut. Und wenn wir jetzt noch ein Lied singen und du möchtest eine Entscheidung treffen für diesen Jesus oder erneut eine Entscheidung treffen dafür, Gott nachzufolgen, dann kannst du nach vorne kommen und wir wollen für dich beten.